Well, to describe hackathon in two words, it's wicked fast.
It's incredibly fast.
bwin is the largest regulated online gaming company in the world. The online gaming market is a very competitive market. Either you're the first or you're not present at all. When you want to have competitive speed, you also have to have technology speed. And this is part of our mission statement, to be agile, to be on the front, to be the best. We are pretty much on the edge of what is possible. We had a problem, we needed a solution. To keep the session information for the user, we have one single point, and this is SQL Server database that more or less coordinates all the web servers. And there is a natural limit in this application that only allows us to handle about 15,000 requests per second.
Every transaction goes over a single point. This is the session state server.
15,000 requests per second might sound like a lot, but it isn't when you come into our business and into our growth rates. We hit that limit. People try to click on something on the website and it's not responding, or it's responding very slowly.
It didn't scale anymore. We could put more machines to it, more power to it, but it didn't scale anymore.
Microsoft cracked that nut for us. Hackathon was the solution that we were waiting for. We thought that with Hackathon we would maybe double the number that we had before, so from 15,000 up to 30,000. We were pretty amazed when we hit the first test run with 150,000. From that on, it only went up. Right now, the fastest test that we have scaled out at about 250,000. The network infrastructure is definitely now becoming the bottleneck, both from a latency point of view, also from a throughput. It's actually a good problem to have. In contrast to other solutions on the market and other vendors, Hackathon integrates seamlessly into the SQL Server engine. So if you know SQL Server, then you know Hackathon as well. Hackathon is a winning bet for us.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag, wie man die zweitgrößte SQL-Datenbank der Welt begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine auf der Bühne stehe, sondern gleich zwei Experten mit mir mithabe. Auf der einen Seite die Fujitsu als unseren Partner und auf der anderen Seite freut es mich, den Mann, der diese SQL-Datenbank betreibt, auch hier haben zu können. Und ich darf euch bitten, wenn ihr zwei euch kurz vorstellt.
Ja, danke Christian. Mein Name ist Rick Kutscherer. Ich bin verantwortlich für den Datenbankbetrieb bei bwin Party. Wir haben eine der größeren SQL-Datenbanken, Christian schon gesagt hat, und ich werde Ihnen heute ein bisschen Überblick geben, wie das bei uns so läuft.
Ja, und mein Name ist Werner Blank, ich bin von der Fujitsu, bin dort Business Development Manager für den x86-Serverbereich, für unsere Primacy-Server. Nachdem ich das bwin-Projekt eigentlich von Anfang an mit dem Rick gemeinsam betreut habe, darf ich auch hier heute einiges dazu beisteuern. Aber Christian, du hast ganz vergessen, dich vorzustellen.
Ich wollte mich am Schluss vorstellen. Danke, Werner. Mein Name ist Christian Decker. Ich betreue bei der Microsoft unsere Partner im Bereich der Infrastrukturtechnologien. Das heißt alles, was so Betriebssystem, System Center bis hin zu Security ist. Und freue mich, dass ich heute mit euch auf der Bühne stehe. Was werden wir denn heute zeigen in den nächsten 60 Minuten? Wir wollen zu Beginn ein bisschen das bwin-Service vorstellen. Nicht, weil wir Werbung machen wollen und Sie zu den Wetten treiben wollen, sondern mehr, damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, was es heißt, so eine Plattform betreiben zu müssen, was es heißt von der Last, von den Zugriffszahlen, von den Personen, die gleichzeitig zugreifen, aber auch von der Verantwortung bezüglich Geld, mit dem hier gespielt wird. Dann wollen wir uns dem Thema widmen, wie rennt denn dieser Betrieb so ab? Das heißt, auf was muss geachtet werden, damit die Applikation immer schnell ist, immer up-to-date ist, immer sicher ist und immer funktioniert? Dann wollen wir uns dem Thema widmen, die bwin hat ihre Plattform gewechselt, auf der einen Seite die Hardware-Plattform, auf der anderen Seite aber auch die Softwareplattform, wo sind die Vorteile von der neuen Hardware, von der neuen Software, was sind die Dinge, die dir an den neuen Produkten sehr gut gefällt. Und zu guter Letzt wollen wir das Thema Weiterentwicklung besprechen. Das ist etwas, was uns an dieser Geschichte sehr gut gefällt, weil hier eine Win-Win-Situation für alle drei von uns passiert in dieser Weiterentwicklung. Die bwin ist ein Kunde, der sehr gutes, fundamentiertes Feedback liefert, Die Fujitsu ist ein Hardwarehersteller, der dieses Feedback sehr gerne aufnimmt und sehr intensiv zusammenarbeitet, nicht nur mit der BWIN, sondern auch mit anderen Kunden. Und wir als Softwarehersteller arbeiten auch sehr gerne mit Kunden zusammen, die uns Feedback geben, damit wir unsere nächsten Releases, wie Sie in dem Video zu Beginn gesehen haben, wirklich auf die Bedürfnisse vom Markt besser anpassen können. Und das ist so der Abschluss von unserer Geschichte. Wie schaut diese Zusammenarbeit aus? Welche Prozesse, Prozeduren, Locations gibt es dafür, um hier so neue Tests zu machen? Aber fangen wir an mit der Plattform BWIN. Für die, die es vielleicht nicht kennen, auf BWIN können Sie auf der einen Seite wetten, Sportwetten. Sie können wetten, wer wird nächster Fußballweltmeister. Mit Österreich könnte man wahrscheinlich viel Geld verdienen. Aber auch so spannende Wetten wie, wer wird den nächsten Elfmeter schießen und wird der nächste Elfmeter ein Tor werden. Aber Sie können auf BWIN noch viel mehr tun. Und Ricky, ich würde sagen, nachdem du die Plattform besser kennst als ich, darf ich dir das Wort übergeben.
Ja, danke Christian. Wie Christian schon angekündigt hat, auf unserer Website kann man mehr tun als nur Sportwetten, obwohl wir sicherlich für diesen Teil sehr bekannt sind. Darum möchte ich mal mit den Sportwetten anfangen. Wir haben 130.000, mehr als 130.000 aktive Spieler pro Tag auf unserer Webseite, die natürlich mehrfach wetten und einige sehr viel davon wetten, mit 30.000 verschiedenen Wetten, die man platzieren kann, über einen Tag verteilt, in 21 Sprachen mit 18 unterschiedlichen Währungen. Und allein unser Sportwettengeschäft hat im letzten Jahr 120 Millionen Euro an Gewinn gebracht. Neben den Sportwetten haben wir ein sehr großes Pokernetzwerk mit einer Menge aktiven Spielern am Tag, jetzt momentan noch auf zwei Labels aufgeteilt, nämlich Party Poker aus der Zeit von Party Gaming und das BWIN Poker in 14 Sprachen und mit einem Turnierpreisgeld im Monat von über 15 Millionen US-Dollar. Dann gibt es noch den Bereich von Casino und Games. Das umfasst alles von den klassischen Casino-Spielen wie Roulette, Blackjack und Slot-Machines bis hin zu diversen Skill-Games und Fortune-Games. Auch dort haben wir die fünfstellige Anzahl an Spielern pro Tag mit Party-Casino und BWIN-Casino und über 160 verschiedene Spiele. Wenn man sich das im Gesamten anschaut, gibt es ziemlich beeindruckende Zahlen. Mit knapp einer Viertelmillion Spielern pro Tag, mit Peaks von bis zu 3000 Wettabschlüssen pro Sekunde und 45.000 Pokerspielern, die gleichzeitig spielen.
Rick, ich glaube, ihr seid ja der größte legale Wettanbieter der Welt.
Ja, der Wettmarkt ist ein sehr umstrittener Markt, von sehr vielen schwarzen und grauen Schafen durchwachsen. Wir sind stolz darauf, dass wir im regulierten, sprich im legalen Markt unterwegs sind und dort sind wir mit Abstand die größten Anbieter, die momentan am Markt sind. Entsprechend haben wir auch die Anforderungen an Performance, an Zuverlässigkeit an unsere Systeme.
Alles klar. Werner, kannst du uns ein bisschen was über die Hardware erzählen, die da dahinter rennt?
Ja, der Rick hat es ja zuerst schon gesagt, bei diesen immensen Anforderungen und auch im Video ist es eigentlich schon dargestellt worden, diese ganzen Requests, die da reinkommen, die rennen eigentlich über einen Single-Server, über diesen Mission-State-Server, der hier angekündigt wurde. Und gerade das war das Problem, wie wir gemeinsam zu arbeiten begonnen haben, dass dort das Bottleneck lag. Mittlerweile, wir haben es zuerst ja schon so angedeutet, liegt das Bottleneck nicht mehr auf der Hardware-Seite, auch nicht auf der Software-Seite, sondern Gott sei Dank im Netzwerkbereich. Das heißt, uns geht das eigentlich nicht mehr wirklich was an. Und wir sind dann relativ rasch draufgekommen, dass wir auch mit Standard x86-Hardware diesen Request abdecken können. Und Stand heute setzt die BWIN im SQL-Bereich 8 Fachprozessoren, also 8 Socket-Maschinen, ein mit je bis zu 10 Cores drinnen. Wir haben in den Maschinenstand heute ca. 1 Terabyte RAM und dann noch für den, ich sage jetzt mal, Backend-Bereich mit den ganzen Auswertungen und in dem Umfeld noch 20 4-Socket-Maschinen und das Ganze ist redundant verteilt auf 2 Rechenzentren.
Wenn ich jetzt so ins Publikum schaue, ein paar Gesichter kommen mir bekannt vor, werden da ein paar Leute drinnen sitzen, die sagen, ich weiß nicht, da habe ich mehr Server bei mir im Rechenzentrum stehen. Ich meine, eure Hardware ist sicher performant, aber ist das alles?
Das ist natürlich nicht alles. Wir haben insgesamt über 6000 Server weltweit verteilt in einigen Rechenzentren und allein 150 davon sind Datenbankserver. Nur, wie der Werner schon gesagt hat, da gibt es natürlich vieles an kleinen Systemen, die nicht so dramatisch wichtig sind, nicht die dramatischen Zahlen haben, aber dann halt auch für die verschiedenen Bereiche der Firma einige große Systeme, die haben wir hier rausgepickt, also außergewöhnlicher sind und andere Anforderungen haben.
Okay, das heißt, wir reden heute wirklich über die SQL-Umgebung,
über das Herzstück.
Ja, und das Herzstück der Datenbankumgebung.
Welche Software betreibt ihr in dem Herzstück?
Ja, die Software ist für unseren Bereich relativ Microsoft-lastig. Wir haben Windows Server 2012, setzen flächendeckend SQL Server 2012 ein und einen großen Teil der System Center-Palette, um Überwachung und Patch-Management zu machen, wie System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, jeweils in den Versionen auch 2012.
Eine nicht abgesprochene Frage, die du so schätzt. Wann seid ihr auf den Windows Server 2012 umgestiegen?
Das war ähnlich wie beim SQL Server 2012, so ungefähr einen Tag, nachdem wir die Binaries in die Hand bekommen haben, also ziemlich am Anfang. Natürlich nicht flächendeckend, aber die ersten Maschinen waren gleich nach der Release von dem Server im Einsatz. Und natürlich, wir sind Teil einiger Beta- und Vor-Beta-Programme, wo wir diese Dinge natürlich schon vorher im Einsatz hatten.
Okay, also kein Warten auf Service Pack 1. Gut. Sie haben gesehen von den Zahlen, dass das eine recht beeindruckende Anzahl von Usern ist, gleichzeitig weltweit verteilt. Weltweit verteilt heißt natürlich auch, die schlafen nie, weil irgendwo ist immer ein Fußballspiel oder sonst ein Sportereignis. Das zweite Thema in der Plattform, das vielleicht rausgekommen ist, das ist keine Spielevergnügungsplattform. Ich meine, es ist schon eine Vergnügungsplattform, aber da geht es um echtes Geld, um das hier gespielt wird. Das heißt, es ist jetzt eher unangenehm, wenn das ein Pokerturnier um 10 Millionen Dollar ist und in der Endrunde fällt ein Server aus und das Pokerspiel kann nicht weitergehen. Wie betreibt man jetzt so eine Umgebung, wo es keine Wartungsfenster gibt, wo ihr sicherstellen müsst, dass die Server immer up and running sind, immer performant sind? Was ist so das Herzstück und wie rennt so der tägliche Betrieb?
Ja, also die Aussage, es ist unangenehm, wenn uns was ausfällt, ist das Understatement des Vortrags. Es ist ein mittelmäßiges Desaster, wenn uns was ausfällt. Also unser ganzer Betrieb ist natürlich ausgelegt auf 7x24, volle Redundanz über mehrere Standorte hinweg, um sicherzustellen, dass sowas nicht passiert. Wir sind da mehrschichtig aufgestellt in unserem Betrieb. Die erste Verteidigungslinie sozusagen ist unser Service Operations Center. Das ist 7x24 besetzt durch zumindest zwei Personen, die vor ihren, die man hier sieht, Bildschirmen sitzen und die Überwachung der Systeme überhaben, die gleich Erstlösungsansätze machen können für gewisse Themen und im Fall, dass sie das Problem nicht selber beheben können, dann die Bereitschaften aktivieren können. Wir haben für alle Produkte 7x24 Bereitschaften, die sich dann die Probleme im Detail anschauen. Okay. Das Herzstück der Überwachung dort, mit dem das Service Operations Center arbeitet, ist der System Center Operations Manager, ich habe es vorher schon erwähnt, in dem alle Alarme aufgefangen werden, die unsere Systeme so von sich geben, und zwar sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig.
Das heißt, du überwachst damit nicht nur die Microsoft-Produkte, sondern auch die Fujitsu-Server-Hardware und ich nehme an, alles, was sich so...
Ja, natürlich tun wir das und Fujitsu ist da Gott sei Dank mit dabei, uns da zu unterstützen und eine gute Integration in die Produkte zu liefern.
Ja, es gibt vom ServerView die entsprechenden Integration Specs, damit sämtliche Hardware Alerts auch dementsprechend dann von der Microsoft im System Center weiterverarbeitet werden können.
Okay. Ja, in Praxis schaut es dann so aus, dass das Operations Center einen Alarm bekommt. Man sieht hier auszugsweise mal ein paar, wie das so ausschaut für das Operations Center. Hinter diesem Alarm verbirgt sich dann ein Knowledge Base Artikel, den das Operations Center aufrufen kann über eine relativ einfache Sidepane, die im Operations Manager gleich integriert ist. Die führt dann zu einer Webseite, wo wir unser ganzes internes Wissen zusammengebündelt haben für diese Dinge, nachdem das Operations Center kann sich diesen Artikel durchsehen. Da stehen auch die Erstlösungsansätze drinnen, die Sie zu verfolgen haben, beziehungsweise wer verantwortlich ist, wenn dieser Alarm auftritt, wen man anrufen kann, wann man den anrufen muss, wie kritisch der Alarm ist, diese ganzen Informationen, die man halt so im First-Level-Center braucht. Okay. Zusätzlich muss man sagen, wenn das System eine gewisse Größe erreicht, ist es natürlich mit Standard-Tools nicht mehr abzudecken. Einerseits haben wir Latency-Anforderungen, die mit Standardprodukten im System Center schwer zu machen sind. Andererseits gehen wir auch ins Detail hinunter, die man einer standardisierten Lösung sehr schwer beibringen kann. Deswegen haben wir unsere eigene Troubleshooting-Lösung hinten nachgebaut, unser Überwachungs- und Troubleshooting-Tool Frodo, das so ausschaut, wenn die Stand-Duty-Bereitschaften von der Datenbank aktiviert werden, dass die im Normalfall zuerst in dieses Tool schauen, sich die dort auf einen Blick sehen, wo Server Probleme haben und dann natürlich in den Server hinein drillen können, um sich genauer anzuschauen, wo das Problem liegt und was man dann entsprechend dagegen unternehmen muss.
Was mir ganz gut gefallen hat, war die Aussage, wenn der Operations Manager einen Fehler meldet, dann ist es wirklich tragisch. Das Frodo ist ein Tool, das ein bisschen unschärfer arbeitet und nicht jeder rote Server im Frodo ist auch wirklich ein Server, der steht.
Ja, das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum wir das als Troubleshooting-Tool bezeichnen, nicht als Überwachungstool. Es ist wesentlich in einer Überwachung, dass man nicht zu viel Grundrauschen hat, dass nur die Alarme hochkommen, die tatsächlich ein Problem sind. Wenn man dann ins Detail gehen will und einen Fehler sucht, dann muss man natürlich die Details sehen und dann muss man auch Dinge sehen, die nicht immer einen Fehler darstellen. Mhm. Ein weiteres großes Thema, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist natürlich Automatisierung. Es ist bei den vielen Tasks, die wir tun, wäre es nicht handelbar, alles manuell zu machen. Das heißt, wir stecken eine Menge Arbeit hinein, Dinge automatisiert zu machen, um Fehlerhäufigkeiten auszuschließen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten schnell genug gemacht werden und um unser Personal dann zur Verfügung zu haben, wenn wirklich was brennt, wo wir uns um etwas kümmern müssen.
Die Aussage hat mir ganz gut gefallen, wenn etwas zum dritten Mal passiert, wird es automatisiert.
Ja, das ist so die Faustregel, die eigentlich jeder faule Admin, und ich zähle mich zu solchen, haben sollte. Wenn ich es einmal mache, ist es gut. Spätestens wenn ich es dreimal machen muss, mache ich es lieber einmal automatisch, dann brauche ich mich nachher nicht mehr darum kümmern.
Für die Aussage bin ich schon geprügelt worden, weil ich auch immer sage, die besten Admins sind die faulen Admins, weil das sind die Admins, die Dinge, die sie immer wieder machen müssen, automatisieren, weil sie sagen, warum soll ich das schon wieder machen? Und die Automatisierung bringt ja nicht nur dir weniger Arbeit, sondern wie du sagst, wenn ich es einmal automatisiert habe, passiert es immer auf die gleiche Art und Weise. Hast du vielleicht ein Beispiel für einen Fehler, ein Problem, das ihr automatisiert habt, was eben sonst eher händisch gemacht wird?
Also ich bekenne mich dazu, dass ich auch ein fauler Atem bin. Insofern freue ich mich immer über sowas. Ich bringe ein klassisches Beispiel, das vielleicht mehr Leute hier im Publikum betrifft als nur mich selbst. Wir betreiben auch eine SharePoint-Datenbank-Farm. Wie man gesehen hat, hier vorher ist die Knowledge Base eine SharePoint-basierende Plattform. Und SharePoint neigt dazu, viele Datenbanken neu anzulegen, was dann bedeutet, dass dort Standard-Tasks hinten nach gemacht werden müssen, wie Hochverfügbarkeit einzurichten, Backups einzurichten, zu schauen, dass die entsprechenden Standby-Server zur Verfügung stehen. Und diesen ganzen Prozess haben wir automatisiert, weil es uns auch dort schon ein paar Mal passiert ist, dass jemand unabsichtlich eine Datenbank angelegt hat und niemandem was davon erzählt hat und dann ist uns irgendwann der Platz ausgegangen.
Mhm. Beziehungsweise wenn der Server dann crasht, ist es nicht gebackupt.
Genau.
Auch ein Problem. Alles klar, soviel zum Thema Automatisierung.
Die dritte Säule im Operations ist natürlich auch immer Standardisierung. Es sind doch eine große Menge an Leuten beteiligt. Man muss darauf schauen, dass jeder weiß, wie es funktioniert und das geht am besten, indem man es immer gleich macht. Wir haben einen Change-Management-Prozess nach ITIL, mehrere Stellen, die diesen Change approven müssen, bevor er in eine Produktion ausgerollt werden darf. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass das auch alles prozesskonform durchgeführt wird, damit wir nicht böse Überraschungen haben, vor allem auch, wenn wir eine ganze Menge Audits und Compliance-Regeln haben, die uns auferlegt worden sind.
Frage, nachdem das Thema ITIL und Prozesse in den Gesprächen mit meinen Partnern und Kunden immer so ein zweischneidiges Schwert ist, die einen sagen, ja, brauchen wir mal schon. Macht es euch Spaß und Freude, diese Prozesse zu befolgen?
Nein. Also Spaß macht ein Prozess niemanden. Ich glaube, das außer den Prozessmanagern. Insofern macht es uns auch keinen Spaß. Es ist halt eine Notwendigkeit. Und man muss es natürlich schon sagen, wenn man einen Prozess sinnvoll betreibt, dann kann er auch bis zu einem gewissen Grad Spaß machen. Ich habe mal die Analogie gehört, ein Prozess ist wie das Geländer bei einem Stiegenabgang. Es soll da sein, dass ich mich anhalten kann, aber es muss mir genug Flexibilität geben, auch meinen eigenen Weg zu gehen, wenn es unbedingt mal notwendig ist. Mhm. Und das ist halt auch die typische Sache einer Standardisierung, an die man oft nicht denkt. Wenn tatsächlich im Betrieb was schief geht und ich muss schnell eingreifen, dann muss ich auch den Weg haben, um diese ganzen Prozesse herumzukommen, um nicht zusätzliche Downtimes und Probleme in Kauf nehmen zu müssen, nur weil ich standardisiert bin.
Mhm. Okay, danke. Ja, das war so der tägliche Betrieb. Ich weiß, über das Thema könnte man wahrscheinlich einen ganzen Tag reden und es würde immer noch nicht langweilig werden. In der Stunde müssen wir uns auf die Kernstücke quasi konzentrieren. Die Umstellung. Ihr seid ja von einer anderen Hardware-Plattform auf die Intel-basierende Plattform gewechselt. Werner, kannst du vielleicht so ein bisschen den Prozess erzählen, wie die Umstellung für dich war, die Anforderungen, die Geschichte dahinter?
Können wir auf jeden Fall machen, aber Christian, ich habe noch eine Frage, nachdem du ja der Mastermind von den Slides warst. Wir hatten da auf dem Slide jetzt so einen netten Screenshot rechts außen drauf. Wenn es Ihnen so geht wie mir, wie ich das erste Mal gesehen habe, wenn man gedacht hat, was will er uns jetzt damit sagen, was ist das Bild?
Okay. Werner, du bist nicht ITIL-zertifiziert, weil jeder, der ITIL-zertifiziert ist und den Grundkurs in ITIL abgelegt hat, bekommt eine Anstecknadel mit diesem Logo. Das heißt, jeder im Raum, der ITIL kennt und zertifiziert ist, weiß, was es ist. Und für den Rest ist es einfach ein hübsches Bild.
Das heißt, du hast Bing befragt und das hat dir das erzählt?
Bing-Bildersuche.
Okay.
Wikipedia, ich gebe es zu.
Gut, weg vom ITIL und von den Ansteckpins zum Weg, wie wir mit Bwin gemeinsam diesen Prozess bzw. diese Datenbankstruktur aufgebaut haben. Wir sind vor ca. 3 bis 4 Jahren, was her, wie sehr viele andere Hardwarehersteller von der Bwin gefragt worden, nachdem sie eine Nicht-x86-Plattform austauschen wollten. Erstens einmal, weil Microsoft den Support abgekündigt hat, zweitens, weil das doch eine teurere Hardware-Umgebung war, wie das, was jetzt dort aktuell betrieben wird, ob wir uns da an einer Ausschreibung beteiligen möchten. Das Ziel der Bwin war jetzt eigentlich nicht so sehr, den Best-Bieter zu kriegen, sondern eigentlich eher das performanteste, das schnellste System, was zu der Zeit am Markt verfügbar war. Jetzt haben wir als Fujitsu Österreich dort klassisch abgegeben, wie jeder andere Hersteller auch, nur haben wir im Vorfeld der ganzen Aktion bereits mitgeteilt, dass wir gesagt haben, wir würden das ganz gerne belegen, was wir hier abgeben. Und zwar, indem wir diese Systeme, die wir hier zur Wahl stellen, dem ganzen Bwin-Team einmal vorstellen und dem ganzen Bwin-Team die Möglichkeit geben, mit ihrer Applikation dann quasi auch zu testen, ob das Ding wirklich derartig performant ist, wie wir das per Datenblatt, per sehr geduldigen PowerPoint-Folien immer erklären. Und wir haben im Prinzip die Bwin eingeladen, mit uns zu unserem Performance- und Benchmark-Labor nach Paderborn zu fahren und das Ganze dort nachzustellen. Aber da kommen wir dann in der Weiterentwicklung eh noch näher hin. Im Endeffekt hat sich dann rauskristallisiert, dass die Primacy RX 900 zu dem Zeitpunkt die performanteste, die schnellste Maschine für die Anforderung von der Bwin war. Und nebenbei in diesem ganzen Prozess sind einige Fragen aufgekommen von Produkten, die wir standardmäßig nicht hatten, wie wir damit umgehen können, wie schnell wir da reagieren können. Und ich glaube, Rick, es hat sich irgendwie auch herausgezeigt, dass wir hier nicht so unflexibel reagiert haben.
Ja, definitiv. Ich möchte da zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, auch hier stellt sich heraus, dass Standardisierung ein gutes Thema ist. Fujitsu ist ein Hersteller, der sich hier sehr nahe an den Intel-Standards bewegt mit allem, was die Maschinen machen. Und das war auch ein guter Grund für uns, auf Fujitsu zu setzen am Ende des Tages, weil alle Umbauten immer zu Problemen führen. Und was Flexibilität betrifft, da gibt es das sehr gute Beispiel heraus, dass wir mit PCIe-basierenden Solid-State-Devices arbeiten und wir gesagt haben, diese Devices sind für uns ein Disk-Sub-System und wenn eine Disk kaputt geht, will ich nicht meinen Server abschalten müssen, um eine Disk zu ersetzen. Fujitsu, bitte baut uns etwas, dass wir diese Disk im laufenden Betrieb tauschen können. Wir hätten gerne Hot-Plug-fähige PCI-Slots.
Ja, das Problem, was wir zu diesem Zeitpunkt hatten, ist, dass diese PCI-Express SSD-Karten von unserer Seite noch nicht einmal angedacht waren einzuführen, beziehungsweise den Lieferanten hatten wir, sie waren im Test, aber alle internen Diskussionen haben eigentlich ergeben, naja, so schnell, das braucht man noch nicht so richtig. Ja. Dann kam der Rick mit seinem Team, wie gesagt, ins Entwicklungsteam hinauf, hat den Fall dargelegt, wir haben die Karten, die wir im Test gehabt haben, hineingesteckt, haben es getestet Und siehe da, es war wirklich ein enormer Performance-Sprung drinnen. Und es hat dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 2 Monate gedauert, bis die Fujitsu in der Preisliste die Karte drinnen hatte, im Garantiesystemablauf die Karten drinnen haben. Das heißt, wenn irgendwas ausfällt. Und ich glaube, da haben wir relativ viel Flexibilität gezeigt, weil eine Karte freizugeben heißt ja nicht nur reinzustecken und schauen, dass es geht. Es muss in allen Abhängigkeiten mit allen anderen Komponenten in der Maschine natürlich gehen und auch mit den entsprechenden Softwareprodukten.
Und ich glaube, das ist so das Schöne an dieser Zusammenarbeit. Da haben beide was davon. Ihr habt ein System, das die Anforderungen von euch abdeckt und ihr habt etwas, wo ihr den Kunden sagen könnt, mit der Konfiguration habt ihr wirklich eine performante Maschine dastehen.
Ja, das Endergebnis ist erst schon kurz dargelegt. 8-fach Socket-Maschinen auf der einen Seite mit den RX 900 und die Primagy RX 600 mit den 4 Sockets auf der anderen Seite. Die haben sogar noch Raum nach oben, also von den Cores her sind wir zurzeit ziemlich auf der Auslastung. Memory-mäßig fahren wir zurzeit, wie gesagt, mit 1 TB bis 4 TB wären möglich. Und von den PCI-Express-Karten sind bei euch zurzeit, was ich mich erinnern kann, die 256 GB-Karten verbaut. Auch da gibt es mittlerweile deutlich mehr, wo wir gerade wieder am Schauen sind, wie wir da vielleicht zusammenkommen können. Also das ist jetzt das Endergebnis von den Maschinen, das dort steht. Aber wir sind jetzt erst auch schon ein bisschen auf die Software gekommen. Wie schaut es denn damit aus?
Ohne Software rendert die Hardware nicht.
Ja. Und umgekehrt?
Ja, man muss natürlich alles immer gemeinsam betrachten. Und ich möchte schon auch dazu sagen, die Hardware-Konfiguration, so wie sie da steht, waren die, mit denen wir damals angefangen haben. Inzwischen sind wir ein bisschen woanders. Die Karten, die wir heute einbauen, haben jetzt schon 1,2 Tera für die SSDs. Hauptspeicher sind wir noch nicht ganz oben, das hat Performance-Gründe.
Das ist vielleicht auch ein spannender Hintergrund zu den Performance-Gründen. Es gab Situationen, wo weniger Speicher mehr Performance geliefert hat. Also das ist vielleicht jetzt für mich als Hardwarehersteller nicht so gut, für Sie als Kunden vielleicht doch gut und darum auch hier offen ausgesprochen. Es muss nicht immer eine vollgerammelte Maschine das performanteste sein. Es kommt immer ganz auf die Anwendung drauf an, auf die Applikation drauf an. Auch bei Bwin sind nicht alle Server gleich ausgestattet, sondern je nach Anforderung definitiv. Und wir haben auch in den Tests mit 2 beziehungsweise auch teilweise mit 4 Terabytes getestet, sind dann aber wieder hinuntergegangen.
Ja. Kommen wir zur Software. Die beste Hardware hilft nicht, wenn man keine gute Software darunter hat. Windows Server ist die Basis, auf der wir arbeiten. Wir haben angefangen mit 2008 R2, wir sind jetzt auf Windows Server 2012. Das war ein guter Sprung für uns, ein wichtiger Sprung, den wir sehr gerne machen.
Was sind so die 3 Lieblingsfeature von dir vom Windows Server 12?
Eines der Themen, das für mich wesentlichste Thema als Hochverfügbarkeitsspezialist war, dass im Cluster-Service einiges umgebaut worden ist. Es war gerade, wenn man georedundante Cluster betreibt, in Windows 2008 R2 sehr schwierig, richtige Patch-Management-Cycles zu machen, vor allem wenn ein Datacenter gerade nicht verfügbar ist. Da gibt es mit Dynamic Quorum Management jetzt sehr gute Neuerungen. Außerdem gibt es für das Patch-Management in Windows 2012 hier einige Neuerungen mit Cluster-AV-Updating. Also da hat sich Microsoft wirklich weiterentwickelt. Das zweite ist ein Thema, das viele immer belächeln. Wer braucht Jackdisk, passiert eh nicht. Ja, nur dann, wenn es passiert, ist es ein Problem. Und wenn ich dann einen Server rebooten muss und der macht auf einmal Jackdisk und fahrt 2 Stunden nicht mehr hoch, habe ich davon nicht sehr viel. Da hat sich Microsoft ganz gut geschlagen, hat das geringfügig verbessert. Das, was früher 2 Stunden gebraucht hat, ist jetzt in 5 Sekunden fertig. Das ist durchaus akzeptabel. Und natürlich für alle Virtualisierungskenner, Scale-up mit Hyper-V. Wir haben jetzt virtuelle Maschinen mit 64 Prozessorkernen. Wir verwenden es zwar nicht sehr viel in der Größenordnung, aber es ist gut zu haben, wenn wir in einzelnen Fällen virtualisiert auch einmal größere Maschinen testen müssen.
Okay. SQL Server 2012. Im Video haben wir ja den Hackathon gesehen. Das ist die nächste Version vom SQL Server, die noch nicht final ist. 2012, aber trotzdem auch jetzt ziemlich jung. Ja. Was sind so die 3 Features vom 2012er?
SQL Server 2012 war für uns ein ziemlicher Sprung wieder nach vorne. Einerseits sind die ganzen alten Hochverfügbarkeitsfeatures jetzt zusammengefasst worden in Always On. Und wer sich mit SQL schon beschäftigt hat, kennt die Availability Groups, die de facto die Möglichkeit schaffen, ohne teure Storage auch Cross-Data-Center Hochverfügbarkeit zu schaffen, in einer Form, die für Applikationen leicht und transparent handhabbar ist. Das war das Killer-Feature Nummer 1 für SQL 2012 und ist momentan der Standard für alle Hochverfügbarkeiten, die wir im System einsetzen. Ein Security-Feature und auch ein Thema, wenn man mit verteilten Systemen arbeitet, war immer, wo lege ich meine Logins an, wie schaffe ich es, dass ein User nicht mehr Berechtigungen kriegt, als er wirklich braucht. Da hat Microsoft mit Contained Logins etwas geschaffen, was uns hilft, das einzudämmen und auch hilft, Fehleranfälligkeiten ein bisschen hinunterzutreiben. Dann ein großes Feature im Data Warehouse-Umfeld, aber nicht nur, war die X-Velocity-Technologie, im Speziellen der Column Store Index, der uns die Möglichkeit gegeben hat, Reporting-Queries deutlich zu beschleunigen. Und bei deutlich reden wir in einem Beispiel von statt 17 Minuten vorher, sind wir jetzt bei 5, 6 Sekunden, ohne mehr Hardware auf das Problem werfen zu müssen. Schlecht für euch, gut für euch.
Gut für euch.
Ja, genau, auch gut für uns, weil es uns die Möglichkeit gibt, viel mehr zu tun und viel dynamischer zu tun. Und wenn ich aus den dreien jetzt vier machen darf, juhu, das Thema performantes Tracing und Troubleshooting war schon länger ein Thema mit Extended Events, die es im SQL Server 2008 schon gab. Bis jetzt war es ein extrem komplexes Thema, weil man de facto viele Kommandos auswendig wissen musste, viel skripten musste. Microsoft hat es endlich geschafft, ein User Interface nachzuliefern. Danke.
Gern geschehen. Okay, das war jetzt so das Ganze, die Vorteile der neuen Produkte. Mir hat in der Vorbereitung auch gut gefallen, dass für dich so zusammengefasst der Hauptgrund, die Hauptfreude beim Windows Server 2012, das ganze Thema Management, wie managst du deine Server und dass das mit dem 2012er noch einfacher geht, der Hauptgrund war. Zum Schluss in den letzten 15 Minuten wollen wir uns dem Thema der Zusammenarbeit und der Weiterentwicklung widmen. Warum? Weil das nicht nur bei Kunden in der Größe von der BWIN interessant ist, sondern das ist ein Thema, das im Prinzip jeder Kunde mit einer interessanten Umgebung sowohl bei der Fujitsu als auch bei uns in Anspruch nehmen kann. Werner, fangen wir mal mit euch an. Wie schaut das bei euch aus? Du hast schon ein paar Mal Paderborn erwähnt. Ich weiß, dass das in Deutschland ist.
Ja. Ja, also wie ich zur Firma kam, wusste ich auch nicht, wo das genau liegt. Dann kamen so die Schmähs wie, nirgends ist mir Paderborn wie in der deutschen Kleinstadt Paderborn. Das waren so die Einstiegsthemen, die ich zu Paderborn mitgekriegt habe. Paderborn ist in Norddeutschland oben, ist eines unserer Entwicklungszentren, eigentlich ein alter Nixdorf Computer Standort und die Heimatstadt von Nixdorf Computer ist jetzt natürlich übernommen worden in die Fujitsu. Und dort oben gibt es nach wie vor ein sehr großes Primergy-Entwicklungsteam, nachdem die Primergys ja nicht in Japan entwickelt werden, sondern in Deutschland. Auf unseren drei Standorten in Augsburg, München und eben in Paderborn sitzen unsere Primergy-Entwickler. Die Fertigung ist ja nur in Augsburg für den zentraleuropäischen und amerikanischen Markt. Und in Paderborn hat sich so, ja, ich sage jetzt einmal, ein alteingesessenes Team entwickelt an Produktmanagern, an Technikern und auch eine Gruppe in diesem Performance- und Benchmark-Center, die auf der einen Seite sämtliche Benchmarks fahren, die Fujitsu veröffentlicht. Das heißt, sämtliche Spec-Power, Spec-Web, Spec-was auch immer, Kennzahlen werden in diesen Laboren oben gemacht. Wir haben dort oben natürlich dementsprechend viel Hardware herumstehen. Und diese Hardware kann man natürlich jetzt nicht nur für Performance-Tests nutzen, sondern die können auch wir als Fujitsu Österreich mit unseren Kunden nutzen. Das heißt, wir können uns dort oben einmieten, wir können den Kollegen sagen, der Kunde hat die Umgebung und das würde er gerne testen. Er würde gerne Connectivity testen zu einer von Fremd-Storage, die jetzt keine Eternus ist seitens Fujitsu. All das ist dort oben möglich. Das heißt, wir kommen mit den Anforderungen und kriegen dann zurück, ja, das wäre möglich oder so könnte man es tun. Und dann sagen uns die deutschen Kollegen auch, was das Ganze dann in Euros ausgedruckt wäre. Es hat mich noch nie vom Sessel gehauen, also es war immer deutlich günstiger, sich das Ganze einmal wirklich live anzuschauen, als im Endeffekt dann mit irgendwas dazustehen, was man nicht hundertprozentig brauchen kann. Und das Ganze, das Nette dran ist, so wie du es zuerst ganz richtig gesagt hast, Christian, es geht nicht darum, dass man hier einen Kunden hat mit einem Millionenauftrag. Es geht um interessante, spezifische Projekte, die auch den Entwicklern oben einiges helfen. Ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal oben waren. Ich glaube, der Standardbegrüßung waren so zwei Leute im Raum, die euch halt ein bisschen gezeigt haben, wie es gegangen ist. Nach dem ersten Mittagessen waren es dann vier, weil sie irgendwo in der Kantine rumgesprochen hat. Die haben da etwas ganz Großes. Und am dritten und letzten Tag sind dann, glaube ich, 25 Leute aus der Entwicklungsgruppe drinnen gesessen und haben diskutiert, eben, sollen wir jetzt SSD-PCI-Karten einführen oder nicht und in welche Richtung seht ihr in Zukunft das Business im Datenbankbereich. Das heißt, diese Kooperation sieht man da recht schön. Wir können in Paderborn das Ganze ganz detailliert nachstellen. In Augsburg gibt es auch ein Demo- und Solution Center, wo man das Ganze dementsprechend in einem kleineren Raum abbilden kann. Dort ist nicht die Masse an Hardware, so wie man es da jetzt sieht. Da steht schon an der RX 900 einiges hinten auch an Storage hinten dran. Die Jungs sind wirklich offen für neue Ideen und diese vier, ich sage jetzt mal etwas, ja, nicht mehr die jüngsten Kollegen hier, das sind die vier Leute, die der Rick damals quasi überzeugt hat für die SSD-PCI-Karten. Sie haben da auch so eine Fusion.io in der Hand und die haben dann halt die ganzen Tests durchgeführt und dann eben geschaut, dass man hier drankommt. Was wir jetzt mit der BWIN eingeführt haben und auch schon mit anderen Kunden in Wien, dass wir regelmäßig Calls mit den deutschen Kollegen machen, mit der Entwicklung machen, wo eben über zukünftige Produkte gesprochen wird, wo man sagen kann, das hätten wir gern, das hat vielleicht der Mitbewerb, was ihr noch nicht habt, warum gefällt mir das so, warum ist es jetzt nicht so, oder wenn gewisse Dinge gut laufen, freuen wir uns natürlich auch über Feedback und da gibt es ja doch auch einiges. Also dass man nicht nur, es gibt mittlerweile so schöne Kommunikationsmöglichkeiten, man braucht nicht immer rauffliegen, aber ich sage einmal, so das erste Mal oder ja, einmal mit wem ein Bierchen getrunken zu haben oder geplaudert zu haben und das Gesicht zu kennen, dann geht man ganz anders miteinander um und das ist halt der große Vorteil der Fujitsu mit Augsburg und mit Deutschland und Paderborn, dass man ja in einem halben Tag eigentlich in jedem der Entwicklungszentren ist und die Leute wirklich am Krawattel packen kann und mit ihnen plaudern und reden kann, wie das Ganze weitergehen kann.
Und man darf auch nicht unterschätzen, wenn ich da kurz einhaken darf, die Leute sprechen Deutsch.
Und, das ist auch, ja, wir können zwar alle Englisch, aber ja, ich bin jetzt auch schon einige Jährchen in der Firma und auch da, ich schimpfe die Kollegen lieber auf Deutsch, weil dann wissen sie auch bei der Tonlage schon, wo es dran sind, während wenn man dann hier und da auf Englisch die Worte suchen muss, dann ja, in der ersten Emotion. Ich arbeite gerne mit meinen deutschen Kollegen zusammen.
Passt, danke. Ich finde das auch immer sehr spannend, weil man denkt sich, so ein Server ist ein Stück Hardware, das halt Standard ist aus dem Katalog und da kann man eh nichts machen, weil das irgendwo in Asien gefertigt wird. Und dann, glaube ich, habt ihr gesehen, dass das bei der Fujitsu ein bisschen anders ist, dass man dort auch zuschauen kann, wie die Server gefertigt werden und eben mit den Leuten reden, die die Server fertigen.
Das mit eh nur ein Stück Hardware ist typisch die Sicht des Softwaremenschen, das ist eh immer gleich. Ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, aber durch die Fertigung, ich glaube, wenn man in Augsburg einmal drüber gegangen ist und wir haben draußen am Stand auch das Video von der Fertigung, wo man sieht einmal die Zahlen, was da passiert und wie es passiert, das ist schon beeindruckend und vor allem es ist nach wie vor immer noch beeindruckend, dass man das mitten in Europa sich auch noch leisten kann. Und wenn man ein bisschen auf die globalen Transportkosten schaut, wird man binnen kürzester Zeit eigentlich sich das durchrechnen können, dass das durchaus, wenn der Zentralmarkt des Ganzen noch relativ im Umkreis ist, günstiger ist, die Endfertigung und in dem Fall auch die Mainboard-Fertigung für die Server hier zu machen.
Wir haben was Ähnliches, wir haben das Microsoft Enterprise Engineering Center. Bei uns ist das in unserem Herzstück im Campus in Redmond beheimatet. Die Idee am Enterprise Engineering Center ist es, genauso Kundenumgebungen, wo man sagt, wir wollen da was ausprobieren, wir wissen nicht ganz genau, ob man das mit den neuen Produkten oder mit den bestehenden Produkten abdecken kann. Wir haben Herausforderungen, die wir gern lösen wollen. Genau dafür ist das Enterprise Engineering Center da. Die Jungs haben dort ein relativ beeindruckendes Data Center aufgebaut. Man sieht an dem Foto, dass das kein Data Center ist, das irgendwo hinter verschlossenen Türen steht, sondern das ist ein Data Center, das Sie auch gerne herzeigen, hinter Glasscheiben, mit ein bisschen Show-Effekt. Sie haben so rund um die Server-Racks LEDs, die nicht nur der Show dienen, sondern auch für das biomechanische Überwachungssystem, also für den Menschen dienen, weil wenn in dem Serverschrank irgendwo ein Problem ist, dann werden die LEDs rot und man sieht quasi im Vorbeigehen, dass dort ein Problem ist. Unter uns ist ein Show-Effekt, aber ein sehr hübscher. Der Vorteil von diesem Engineering Center ist, dass es eben direkt am Campus beheimatet ist. Das heißt, wenn so ein Kunde wie die BWIN kommt und sagt, okay, wir wollen jetzt unsere Anwendung mit eurer Software testen, dann habe ich dort einen direkten Zugriff auf die Leute, die unsere Software schreiben. Also ähnlich wie bei euch, die Hardware designen, bei uns, die Software designen. Und wenn ich zum Beispiel draufkomme, dass in irgendeinem TCP-IP-Stack ein Fehler drinnen ist, dann kann ich mir den Developer holen, der das geschrieben hat, und kann ihm zeigen, dass das, was er geschrieben hat, in dem Fall vielleicht nicht ganz so optimal ist und war. Aber Rick, man hat in dem Video gesehen, dass ihr dort die neue SQL Server Version getestet habt. Vielleicht magst du noch zwei, drei Worte sagen, wie du das dort empfunden hast.
Also für uns als BWIN war es sowohl das Enterprise Engineering Center in Redmond als auch natürlich die Besuche in Paderborn eine sehr wichtige Möglichkeit, um am Puls der Zeit zu bleiben, unser Feedback einzubringen und dann auch das Feedback von der anderen Seite zu bekommen, wo wir am richtigen Weg sind, wo wir aufpassen müssen, uns in eine andere Richtung bewegen müssen. Es ist ja auch bei uns mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wir fliegen dort mit einem großen Team hin und sind 4 Wochen im Fall von Microsoft am Campus, um unsere Applikation dort aufzubauen, Dinge nachzustellen. Und es hat sich in der Zusammenarbeit schon gezeigt, dass es sehr viel bringt. Weil wir sehen das Produkt in einem Zeitpunkt, wo es noch nicht fertig ist, wo wir noch Einfluss darauf nehmen können bis zu einem gewissen Grad, wo uns aber auch Microsoft schon sagt, so wird es ausschauen und auf das müsst ihr aufpassen, wenn ihr weiter tut. Also für uns ist das ein enormer Gewinn zu sehen, wie sich das System verhält und gibt uns auch gerade bei SQL Server 2012 und auch Windows 2012 die Möglichkeit, schon bevor wir es bei uns einsetzen, mit einer sehr großen Last, mit einem sehr großen System zu testen, wie sich es verhält und sicherzugehen, dass wenn wir es in unser Data Center bringen, wir danach keine Probleme damit haben. Insofern ist es für uns ein großer Fortschritt und wir machen das regelmäßig. Und ich bin froh, 2 Partner hier an der Hand zu haben, mit denen wir das tun können und die dafür offen sind.
Und das Spannende ist, dass was dem Rick hilft in seiner Umgebung, über das Feedback, das der Fujitsu hilft, bessere Server zu bauen, uns hilft, einen besseren SQL-Server zu bauen, all das hilft Ihnen in Ihrer Umgebung genauso, auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht 125.000 Requests in der Sekunde haben, jede Verbesserung in unserer SQL Server Datenbank hilft natürlich auch Ihrer Datenbank, dass die Dinge noch schneller gehen. Bei Ihnen dauert es halt dann statt 10 Sekunden eine Viertelsekunde, aber das ist ja auch schon ein großer Gewinn. Gut, das war unser Vortrag, das war das, was wir Ihnen gezeigt haben. Wir haben Ihnen auf der einen Seite die BWIN Services vorgestellt, wie performant das BWIN Service ist, wie viele User hier täglich die Services nutzen und um wie viel Geld es da eigentlich geht. Wir haben Ihnen dann ein bisschen erzählt, wie der tägliche Betrieb ausschaut, um so einen Service am Leben zu halten, wie die Werkzeuge ausschauen, mit denen der Rick schaut, dass die Plattform stabil bleibt. Wir haben über die Vorteile von den neuen Produkten auf der einen Seite auf der Hardware-Plattform, auf der anderen Seite auf der Software-Plattform gesprochen und wir haben Ihnen gezeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Hersteller, ganz egal Software oder Hardware, beiden Seiten etwas bringt und einen Benefit für alle Kunden bringt. Rick, abschließend meine Frage, wenn du jetzt so 3 Dinge mitgeben möchtest unserem Publikum, die genauso wichtige Services, große Services betreiben. Was sind so die 3 Dinge, die du mitgeben möchtest, damit jeder sein Service zu Hause verbessern kann?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder im Saal sein eigenes Service betreibt und dass das Service für denjenigen sehr wichtig ist, unabhängig davon, wie groß oder klein das ist. Das erste Thema, das ich eben nur ans Herz legen kann, ist Standardisierung. Alles, was man mit Ausreißersystemen betreibt, ist schwierig und fehleranfällig. Für uns hat der Wechsel von der damaligen Danium-Plattform jetzt zur Primary-Hardware mit X64 einen großen Sprung in diese Richtung gebracht. Es ist einfacher, es ist leichter, Support zu kriegen, es ist leichter, Unterstützungen rundherum zu haben. Aber auch in den Betriebsprozessen ist eine Standardisierung besser, weil es einem hilft, dass auch die nicht hundertprozentig topfitten Admins dann in der Lage sind, schnell einzugreifen und richtig einzugreifen. Das zweite große Thema ist Automatisierung. So wie es der Christian vorher schon gesagt hat, wenn man es 3-mal macht, dann sollte man es besser automatisieren. Was immer man automatisieren kann, spart einem Admin Zeit und gibt ihm die Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, auf die es wirklich ankommt, nämlich sicherzustellen, dass man nicht in reaktiven Problemen herumgrabt, sondern sich proaktiv um die Aufrechterhaltung des Systems kümmern kann. Und Change Management. Ich weiß, das ist ein Thema, das nicht sehr beliebt ist, aber zu wissen, was man in seinem System tut, zu wissen, wann man was getan hat und genau zu schauen, bevor man etwas in seinem System ändert, kann einem immer helfen, ein stabileres System zu betreiben.
Passt, Dankeschön. Damit wollen wir uns verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden im Anhang im Slide Deck die Kontaktadressen und weitere Informationen. Damit sagen wir Danke und noch einen schönen Microsoft Day.
Danke. Okay.